Die Presse.
Für manche ist es der Berufswunsch schlechthin. Lehrerin oder Lehrer an einem Gymnasium, in einer Mittelschule oder an einer berufsbildenden höheren Schule wie einer HTL zu sein. Seit es ein eigenes Quereinsteigerprogramm für Berufstätige in den Lehrberuf gibt, haben sich mehr als 10.000 Menschen dafür beworben. Doch nur 50% wurden genommen. Die andere Hälfte wurde für ungeeignet empfunden. Warum? Das ist durchaus spannend und weiß meine Kollegin Julia Neuhauser aus dem Bildungsressort. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Hallo Julia.
Hallo Eva.
Julia, hast du jemals schon selber nachgedacht, Lehrerin zu werden?
Nachgedacht habe ich tatsächlich schon darüber. Finde ja Schulen sehr, sehr spannend. Nicht umsonst schreibe ich und berichte ich auch über dieses Thema. Und würde schon ganz gern mal selbst sehen, wie es so ist, vor einer Schulklasse tagtäglich zu stehen. Aber ernsthaft habe ich diesen Wechsel noch nicht erwogen.
Okay, aber Mittelschule oder Gymnasium?
Ich würde ehrlicherweise darauf warten, dass der Quereinstieg auch für die Volksschule ermöglicht wird. Das startet, also ein Pilotprojekt startet in Wien jetzt im Herbst. Und das würde mich, wenn dann, mehr reizen.
Und damit sind wir mitten im Thema. Es gibt eine große Zahl an Quereinsteigern bei Lehrern. Möglich ist es im Moment in der Sekundarstufe, also Mittelschule, Gymnasium und berufsbildende höhere Schulen, wie zum Beispiel HTL oder HBLA. Und du hast kürzlich ein Interview mit dem Zuständigen von der Zertifizierungsstelle geführt. Und der hat dir ja sehr etwas Spannendes erzählt, nämlich dass immer mehr Menschen aus der Wirtschaft quasi in den Lehrberuf flüchten. Was habe ich da versäumt?
Ja, da hast du einiges versäumt. Also ganz grundsätzlich mal gibt es in Österreich einfach einen riesengroßen Lehrermangel. Und insofern hat sich das Bildungsministerium vor 2,5 Jahren auch überlegt, was kann man denn da tun, und hat eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Klasse Job. Also sie bewerben quasi den Lehrerjob an den Schulen. Und da gibt es unterschiedliche Strategien. Und eine davon ist eben, Leute aus anderen Berufen dazu zu bringen, in die Schule als Lehrerin oder Lehrer zu wechseln. Und dieses Programm ist durchaus erfolgreich. Also in den letzten 2,5 Jahren haben sich 10.200 Interessenten bei dieser Kommission, die dafür zuständig ist, gemeldet. Und ja, nicht alle haben den Kriterien entsprochen, aber zumindest circa die Hälfte hat auch tatsächlich ein Zertifikat erhalten und darf damit jetzt ohne Lehramtsstudium in einer Schule unterrichten. Parallel müssen diese Leute aber ein Quereinsteigerstudium absolvieren, also eine quasi Zusatzausbildung, die aber natürlich deutlich, deutlich geringer ist als ein gesamtes Lehramtsstudium.
Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ein richtiges berufsbegleitendes Studium mit, weiß ich nicht, 20 Stunden die Woche.
Das ist zu viel, ja. Also insgesamt sind das 90 bzw. 60 ECTS. Es kommt darauf an, welche Vorbildung das man mitbringt. Genau. Und die große Neuerung ist, dass man als Quereinsteiger einen Dienstvertrag, wie jeder andere Lehrer auch, bekommt und keinen Sondervertrag mehr. Das heißt, man unterrichtet quasi unter den gleichen Konditionen wie alle tatsächlich studierten Lehrerinnen und Lehrer. Bislang war das nicht möglich. Da gab es eben Sonderverträge und die waren deutlich niedriger dotiert, was eben auch dazu geführt hat, dass es nicht ganz so attraktiv gewesen ist, zum Beispiel den Managerposten aufzunehmen, zu geben und in die Schule zu wechseln, weil man da dann ungefähr bezahlt wurde wie jemand, der frisch aus dem Lehramtsstudium gerade in die Schule wechselt. Und ja, kann man sich vorstellen, dass das für viele eher wenig attraktiv gewesen ist.
Und mittlerweile wird man eben angeglichen.
Genau, also da werden auch Vordienstzeiten angerechnet und so weiter. Und das hat das Interesse natürlich auch steigen lassen.
Okay, so, es werden aber nur 50% genommen. Und offenbar ist man mit der Auswahl der Personen, die sich da melden, oft gar nicht so zufrieden, beziehungsweise die melden sich aus den falschen Beweggründen.
Ja, also ich habe eben mit dem Zuständigen der Zertifizierungskommission, Andreas Schnieder, gesprochen. Und der hat mir durchaus Interessantes erzählt. Er hat gemeint, er hat beobachtet, dass zu Beginn sich da Leute gemeldet haben, die schon vor 15 oder 20 Jahren unbedingt Lehrerin oder Lehrer werden wollten. Und damals hat es ja geheißen, bitte nur alles studieren, aber nicht Lehramt. Wir haben doch so viele Lehrer. Und Aus diesen Gründen haben das damals viele nicht gemacht und haben ein vielleicht sogar dasselbe Fach, aber eben nicht auf Lehramt studiert. Und die waren so quasi die Ersten, die jetzt die Chance ergriffen haben, in die Schule zu wechseln. Das war die erste Tranche. Dann hat er gesagt, ist die nächste Tranche an Interessenten gekommen. Das waren vielfach jene, die an der Universität ein Fach unterrichten und da Lehraufträge hatten, lange Kettenverträge hatten und irgendwann keine Zukunft mehr an der Universität gesehen hatten, weil sie keinen fixen Vertrag erhalten haben. Und dann sind die quasi sehr gut gebildete Menschen in die Schule gewechselt. Dann hat er gemeint, war zuletzt auch eine Gruppe da, jener, die im Beruf sehr erfolgreich gewesen sind, so um die 50 sind und gemeint haben, ich habe jetzt wirklich gut verdient und irgendwie so für die letzten 10 Jahre plus minus möchte ich der Gesellschaft jetzt was zurückgeben und eigentlich hat mich das doch schon immer gereizt, einmal zu unterrichten und haben sich die eben beworben. Und seit kurzem hat er aber gemeint, beobachtet er noch eine zusätzliche Gruppe, nämlich jene, die auch bei den Vorstellungsgesprächen, die es dann gibt, ganz klar und deutlich sagen, naja, also mein Job, den ich bislang habe in der Wirtschaft, der ist mir einfach wirklich zu stressig. 60 bis 80 Stunden Woche, das halte ich länger nicht mehr aus und ich würde doch bitte gerne in die Schule wechseln. Und da schrillen natürlich bei dem Ausbildner die Alarmglocken, weil er meint, das ist absolut nicht die geeignete Motivation, um diesen Wechsel zu vollziehen. Und das fürchtet er sich quasi auch um den Berufsstand der Lehrerinnen und Lehrer.
Was ist dann die richtige Motivation zu wechseln?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er meint eben, es braucht ein großes pädagogisches Interesse und vordergründig darf das jetzt nicht der Beweggrund sein, dass man gerne weniger Arbeitsleistung erbringen würde. Das entspricht ja diesem vielfach zitierten Bild der Lehrerin oder des Lehrers, der, wie hat ein einstiger Wiener Bürgermeister mal gesagt, Dienstagmittag schon wieder fertig ist mit der Arbeit und dass dieses Image der Lehrerinnen und Lehrer, das sie lange gehabt haben und meiner Meinung nach durchaus im Wandel begriffen ist, sollte eben nicht weiter bedient werden. Also die leisten einfach wirklich sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Arbeit. Und wenn man jetzt sich für diesen Wechsel entscheidet, nur um eine bessere Work-Life-Balance zu haben, dann ist das quasi das falsche Motiv. Gleichwohl muss man natürlich sagen, es ist Fakt, dass es die 9 Wochen Sommerferien gibt und andere Ferienzeiten dazu. Es ist auch Fakt, wie viel man tatsächlich in einer Klasse steht und wie viel man vielleicht vor oder nach bereitet. Also, dass dieser Job vielleicht teilweise mit einer Familie, je nachdem, wie man natürlich auch ausführt, verträglicher ist als so manch andere Jobs, ist jetzt auch kein Geheimnis. Also das muss man auch nicht verhehlen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, also wie ein 80-Stunden-Job ist halt einfach bei einem Lehrer halt trotzdem nicht so.
Ich finde immer, das kommt natürlich vollkommen auf die Person drauf an. Ich habe erst am Wochenende mit einer Direktorin gesprochen, die meinte, sie könnte sich nie vorstellen, daneben eine Familie zu haben, weil sie wüsste gar nicht, wie sie das mit diesem belastenden Job tatsächlich hinkriegen würde. Und in ihrem Fall glaube ich ihr das. Die ist so mega engagiert und das ist wie in jedem Beruf einfach. Man kann wahnsinnig viel leisten und man kann da wahnsinnig viel reinbuttern und gerade eben auch in Berufen, wo man in einem Dienstrecht drinnen ist, dass auf mit den Jahren das Gehalt steigt und nicht auf tatsächliche Leistung abzielt, kann der eine oder andere vielleicht auch weniger leisten und fährt da quasi unter dem Radar auch gut durch. Mhm.
Gut, also das heißt, wie den Beruf dann jeder auslegt, kommt dann trotz allem auf den Einzelnen drauf an. Mich interessiert es noch, wer kann jetzt wirklich sich alle bewerben? Also könnte ich jetzt zum Beispiel mit meinem abgeschlossenen Studium, wäre ich dafür qualifiziert?
Jetzt weiß ich nicht, was du studiert hast.
Wahrscheinlich ist nichts Ideales für Lehrertum, Kommunikationswissenschaften.
Ich sitze nicht in der Zertifizierungskommission, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da ein fachverwandtes Studium findet. Aber du weißt, kannst du meiner Antwort schon ablesen, wohin die Reise geht. Also es muss ein fachverwandtes Studium sein. Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel, zum Beispiel Politikwissenschaften. Da könnte man argumentieren, das hat sicher Teile von Geschichte drinnen. Das heißt, man könnte vielleicht für Geschichte eingesetzt werden, wenn man dann zum Beispiel Journalistin ist und Politikwissenschaften studiert hat, könnte man vielleicht auch noch argumentieren, dass das für Deutsch eventuell möglich ist, aber da sieht sich die Zertifizierungskommission dann tatsächlich schon sehr genau an, wie der Studienplan zu dem Zeitpunkt, als man studiert hat, gewesen ist, welche Fächer das man tatsächlich belegt hat und es braucht eben mindestens ein absolviertes Bachelorstudium. und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung. Und dann kommt es wirklich eben ganz genau darauf an, was hat man da für Fächer tatsächlich belegt. Und das ist nicht so eindeutig zu beantworten, für welche Fächer, dass man dann wirklich als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger zugelassen wird.
Das heißt, man muss wahrscheinlich auch selber ein bisschen argumentieren, im Beruf dann auch, für was man auch tätig war, oder? Das zählt ja wahrscheinlich auch rein, oder ist es wirklich nur rein das Studium?
Also es muss ein fachverwandtes Studium sein. Das muss auf irgendetwas quasi umlegbar sein, auf irgendein Schulfach. Und alles Weitere, ich habe jetzt den genauen Prozess nicht durchlaufen. Insofern nehme ich mal an, dass man da sehr viel zuerst einmal schriftlich vorlegen muss. Und dann geht es erst in den nächsten Schritt. In einem ersten Schritt, glaube ich, ist es wirklich sehr relevant, einmal darzulegen, warum das studierte Fach ein fachnahes ist. Und eben, dass man eine einschlägige Berufserfahrung auch von mindestens 3 Jahre mitbringt.
Gibt es irgendwelche Fächer, die besonders gesucht werden?
Ja, tatsächlich ist es sehr, sehr unterschiedlich und hat der Leiter der Zertifizierungskommission zu mir auch gesagt, weil ich es angesprochen habe, die Geschichtelehrer, die werden jetzt nicht händeringend gesucht. Das sind andere Fächer, vor allem die Hauptfächer, also Mathematik, Englisch, Deutsch. Und regional auch sehr unterschiedlich noch andere Fächer und insbesondere auch in der Sonderpädagogik ist man auf der Suche.
Aber wie kann ich quasi ohne spezielle Ausbildung in der Sonderpädagogik tätig sein?
Ja, das sind dann auch wieder fachnahe Studien. Also es gibt ja auch tatsächlich Studien für Sozialarbeit etc., die fachähnliche Kurse beinhalten, die man dann vielleicht auch im sonderpädagogischen Bereich benötigt.
Gut, und wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Man hört ja immer wieder auch, dass die Menschen sehr engagiert reingehen. Es gibt ja auch zum Beispiel, das gibt es ja schon ewig, das Programm Teach for Austria. Die waren ja, glaube ich, auch Vorreiter in diesem Bereich, in dem, dass sie Menschen aus der Wirtschaft in die Schulen gebracht haben.
Genau, das waren vor allem eben ausgezeichnete Hochschulabsolventen auch, die man an Brennpunktschulen vor allem gebracht hat, ja.
Man hört aber auch immer wieder, dass dann die Menschen, die umsteigen, also quasi diese Neolehrer, dann auch sehr frustriert wieder aufhören.
Ja, also wenn man sich mit Direktorinnen und Direktoren und Lehrern unterhält, dann hört man sehr unterschiedliche Geschichten. Es gibt tatsächlich die Erfolgsgeschichten von Quereinsteigern, die einfach ihre Berufung in dem neuen Job gefunden haben, die das auch wirklich sehr, sehr gut machen, die auch frischen Wind an die Schule bringen und wo das Kollegium sowie auch die Vorgesetzten wirklich zufrieden sind. Dann gibt es aber auch Geschichten, wo das eben gar nicht läuft, wo Personen dann plötzlich in der Klasse stehen, die überhaupt kein Gespür für die Jugendlichen oder die Kinder haben und die dann sehr schnell auch wieder das Handtuch werfen, weil sie einfach überfordert sind, auch mit dieser sozialen Situation. Die bringen quasi am Papier schon rein nach Formalitäten Qualifikation mit, fachliche Qualifikation, und in der Klasse funktioniert es dann trotzdem gar nicht. Was die Zahlen jetzt konkret anbelangt, ist es eben so, dass die Gewerkschaft, die ja früher schon immer sehr, sehr skeptisch auf diesen Quereinstieg geblickt hat, sagt, ja, da steigen wahnsinnig viele aus. Der Leiter der Zertifizierungskommission sagt wiederum, das ist maximal eine Handvoll. Also unsere zertifizierten Quereinsteiger, die machen ihren Job dann auch tatsächlich. Da wiederum entgegnet die Gewerkschaft, ich habe letzthin mit dem obersten Pflichtschullehrergewerkschafter Paul Kimberger darüber gesprochen, und der sagt, der Hund liegt in der Statistik begraben, weil die meisten, die da als, nämlich in dem Fall, muss man es ganz genau nehmen, nicht als zertifizierte Quereinsteiger reinkommen, sondern als Sondervertragslehrer, also mit einem niedrig dotierten Vertrag. Und die sind meist befristete Verträge und die laufen dann einfach aus. Das heißt, die kündigen nicht, sondern sie verlängern einfach nicht.
Okay, es gibt ja dieses seit circa 2,5 Jahren der Klasse-Job-Programm,
genau.
Aber es gibt eben auch Sonderverträge. Also das Lehrer-Quereinsteigen hat es ja schon immer gegeben. Aber genau. Die laufen, das muss sich jeder dann irgendwie selber organisieren.
Genau, also ich erkläre sie mal andersrum. Ich habe eine wahnsinnig für mich überraschende Zahl gehört, letzthin in meiner Recherche, nämlich dass von allen Lehrerjobs, die zuletzt ausgeschrieben gewesen sind, also die offenen Stellen, nur mehr die Hälfte davon wurde mit tatsächlichen Lehramtsabsolventen, also Leute, die ein ganzes Lehramtsstudium durchlaufen haben, besetzt. Und die andere Hälfte dieser offenen Stellen wurde besetzt mit Studierenden, mehr als 20%, dann von Sondervertragslehrern und eben 10% Quereinsteigern. Und jetzt diese Differenzierung eben zwischen Quereinsteigern und Sondervertragslehrern. Also Quereinsteiger sind eben die, über dieses neue Programm jetzt gekommen sind. Und die Sondervertragslehrer sind die, die einen Sondervertrag erhalten, wie der Name schon sagt. Eben keinen klassischen Lehrervertrag, wie es jetzt die Quereinsteiger erhalten. Einen niedriger dotierten Vertrag und dementsprechend auch nicht eine adäquate Ausbildung mitbringen. Und die werden eingesetzt, insbesondere in den Berufsschulen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen in den praxisnahen Fächern. Da hat es das quasi schon immer gegeben. Aber auch in anderen Fächern, zum Beispiel gibt es ein neues Fach, digitale Grundbildung. Da gibt es aber eigentlich erst seit kurzem ein Studium dafür. Das heißt, da werden auch viele eingesetzt, die das nicht studiert haben. Gleichzeitig haben wir mittlerweile so einen Lehrermangel, dass teilweise einfach Leute, die formal die Ausbildung eben nicht vorweisen können, trotzdem angestellt werden. Und die kriegen dann die Sonderverträge.
Das finde ich insofern spannend, weil ich habe zu dem Thema auch jetzt vor kurzem einen Text geschrieben und da ist es auch, habe auch mit einem Lehrervertreter gesprochen und der hat mir einfach erzählt, wie es in den Pflichtschulen, in den Klassen aussieht. Und ich meine, der sagt halt einfach ganz klar, es gibt halt immer mehr Kinder, die eigentlich dem normalen Unterricht nicht mehr folgen können. Also wir haben soziale Probleme, wir haben auch psychische Probleme und natürlich auch immer wieder das Thema Gewalt bis zu einem gewissen Grad auch gegen Lehrer. Dann frage ich mich immer, wie man sich traut, diese Menschen unvorbereitet einfach in eine Klasse zu schicken.
Ja, das fragt man sich manchmal tatsächlich, aber die Not macht erfinderisch, oder? Heißt das also, ich habe mit einer Volksschuldirektorin vor einigen Monaten gesprochen, die mir auch erzählt hat, wie sich ihr Alltag so gestaltet, habe dann darüber eine große Geschichte geschrieben und die meinte, ja prinzipiell sollte sie ja in ihrer Deutschförderklasse eine ausgebildete Lehrperson drinnen stehen haben. Die Person, die das eigentlich übernehmen hätte sollen, ist seit Monaten im Krankenstand. Naja, und dann war mal die Frage, wen setze ich hier denn ein an der Schule selbst? Gab es dafür einfach kein Personal mehr. Und dann hat sie die Stelle ausschreiben lassen, haben sich einige Quereinsteiger gemeldet und sie meinte, da waren aber, für die Deutschförderklasse wohlgemerkt, sehr viele Quereinsteiger dabei, die selbst nicht gut genug Deutsch konnten. Und sie hat gesagt, normalerweise kann man die nicht nehmen. Ja, normalerweise. Aber, und das ist wirklich ein Zitat, sie hat zu mir gesagt, wenn man niemanden hat, dann nimmt man alle. Da war ich dann schon kurz mal sprachlos.
Aber ich glaube, es ist nicht nur in dieser Schule Alltag, oder? Also es gibt, gerade jetzt auch was Deutschförderklassen oder überhaupt Deutschunterricht betrifft, einfach wirklich viel zu wenig Personal.
Ja, also ich schreibe mittlerweile seit 10 Jahren und länger 15 Jahren Geschichten über den drohenden Lehrermangel. Mittlerweile ist es ein akuter Lehrermangel. Also ich finde, man ist da wirklich sehenden Auges auch irgendwie reingelaufen. Und ja, das macht sich zunehmend einfach an den Schulen bemerkbar. Die Pensionierungswelle der Babyboomer ist da. Wir brauchen auch mehr Pädagoginnen und Pädagogen, weil es einfach auch politischer Sicht gewollt für Deutschförderung, Doppelbesetzungen in Mittelschulen und so weiter viel mehr Pädagogen benötigt, weil die ja auch berichten, dass die Arbeit nicht unbedingt einfacher wird. Und da werden auch Ressourcen reingesteckt. Die Frage ist eben nur, wer übernimmt das? Wo ist das Personal dafür?
Also nach Work-Life-Balance klingt es im Moment tatsächlich nicht ganz. Ich finde ja auch noch spannend, dass sehr viele Studenten unterrichten. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also das ist eben auch eine Entwicklung. Als der Lehrermangel dann akut wurde, hat man zusehends auf Lehramtsstudenten auch zurückgegriffen, die eben kurz vor Studienabschluss gewesen sind. Dann hat man die schon in die Schulen geschickt zur Unterstützung. Und jetzt erreichen mich immer wieder Nachrichten von Studenten, die gerade mal im zweiten, dritten Semester sind und schon unterrichten, einfach deshalb, weil sonst niemand da ist.
Also es wird genommen, wer nur ein bisschen kann, oder?
Das ist jetzt sehr zugespitzt formuliert. Also ich hoffe ja, dass die Direktorinnen und Direktoren am Standort dann schon ein Auge drauf haben, wer da tatsächlich unterrichtet. Und es wird ja auch viel gemacht, eben auch dieses Quereinsteigerprogramm und diese ganze Initiative, auch diesen Job zu bewerben. Das zielt ja alles darauf ab, Personal zu finden. Und wie sagen die Bildungsminister, jetzt ist ja ein neuer, aber auch schon der Bildungsminister davor, die haben immer wieder betont, wenn es in Richtung Schulstart ging, es wird in jeder Klasse eine Lehrerin oder ein Lehrer stehen. Darauf kann man sich verlassen. Und dem Motto, glaube ich, ist man immer treu geblieben. Also es stand da tatsächlich jemand, aber es steht halt zunehmend nicht ein Lehramtsabsolvent oder eine Lehramtsabsolventin vor den Schülerinnen und Schülern.
Ein Thema sind noch Orientierungsklassen, die wir in Wien haben.
Genau, also die sind ja eingerichtet für Flüchtlingskinder und sollen übrigens auch in ganz Österreich ausgerollt werden. Die sollen da in einer Art Crashkurs die Gepflogenheiten des österreichischen Schulsystems, genauso wie die ersten Brocken Deutsch lernen. Und das ist eben auch ganz spannend, gerade in diesem Bereich. Also ich war letztens in so einer Orientierungsklasse und habe die Pädagogin, die da drinnen stand, gefragt, was haben Sie eigentlich davor gemacht? Also bevor Sie Lehrerin dieser Flüchtlingsklasse oder Orientierungsklasse wurden. Und sie meinte, naja, sie ist klassische Quereinsteigerin und das ist eigentlich ihr erster Job. Und das hat mich schon sehr verwundert, weil das sind ja auch Spezialklassen, wo es, ja, glaube ich, eine besonders große Herausforderung ist und auch besonderes pädagogisches Geschick braucht, den Flüchtlingskindern die ersten Brocken Deutsch beizubringen. Dass ausgerechnet dort sehr viele Quereinsteigerinnen zu finden sind, hat mich verwundert. Aber die haben die DAF- und DATS-Ausbildung, also Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache, und damit eine Ausbildung eben, um jemanden Deutsch zu vermitteln. Und insofern werden da sehr gerne auch Quereinsteiger mit dieser DAF- oder DATS-Ausbildung auch eingesetzt.
Und als nächstes sind eben die Volksschulen dran. Da startet das erste Projekt jetzt im Herbst.
Genau, also das ist ein Pilotprojekt, das wird in Wien starten. Das ist auch von dir bereits erwähnten Teach for Austria wird das durchgeführt. Da sollen eben Quereinsteiger das erste Mal auch in die Volksschule geschickt werden. Und das ist auch nicht ganz unumstritten. Also auch die Pflichtschullehrergewerkschaft sagt, man hat ein bisschen Bauchweh, weil das ist eine Altersgruppe der 6- bis 10-Jährigen, wo es eigentlich besonderes pädagogisches Know-how eigentlich braucht. Wie vermittle ich Dinge richtig? Da geht es ja nicht nur darum, kann ich jetzt 4 plus 4 richtig ausrechnen oder kann ich Mimi und Mama richtig schreiben, sondern wie vermittle ich die ersten Buchstaben etc. Und dazu ist schon ein Lehramtsstudium und ein volles Lehramtsstudium wichtig, so argumentiert das die Gewerkschaft. Und der Leiter der Zertifizierungskommission eben wiederum begrüßt das zwar prinzipiell, sagt aber auch, man muss sich schon genau überlegen, wen man da reinlässt. Also welches Studium eignet sich dafür, tatsächlich in die Volksschule quer einzusteigen. Und die große Frage wird auch sein, wie überprüft man, ob jemand mit dieser Altersgruppe schon gearbeitet hat. Also er hat sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, dass Engagement in Freizeiteinrichtungen, bei den Kinderfreunden oder beim Jugendrotkreuz, dass das irgendwie bewertet wird, und wer so ein Engagement nicht mitbringt und noch nie mit dieser Altersgruppe über einen längeren Zeitraum zu tun hatte, für die Volksschule dann gar nicht zugelassen wird.
Danke, Julia.
Danke für die Einladung, Eva.
Ja, und das war's für heute. Weitere Infos zum Thema finden Sie auf diepresse.com. Falls Sie selbst diesen Weg gewählt haben und uns von Ihren Erfahrungen erzählen möchten, dann schreiben Sie uns doch unter podcast@diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.